Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge dem Bus verpasst. Heute wieder mit Sonja und
Dean. Hi.
Und wie in der letzten Folge angeteasert, haben wir heute zwei besondere Gäste mit dabei. Und zwar den lieben Yannick.
Hallo.
Und die liebe Vivian.
Hi.
Herzlich willkommen an euch beide, unsere lieben Gäste, Yannick und Vivian. Wie schon erwähnt, beide arbeiten in einem Pflegeberuf. Yannick ist noch in der Ausbildung in einem Krankenhaus. Vivian ist seit 2 Jahren examiniert in einem Seniorenzentrum. Und wir haben euch heute eingeladen, um einfach mal mit euch über euren Beruf zu sprechen, geschweige denn über gegebenenfalls Missstände und wie es vor allem gerade zu Corona bei euch läuft. Yannick, du bist jetzt ab April im 3. Lehrjahr. Was kommt auf dich zu? Wann hast du dein Examen?
Also mein Examen habe ich wahrscheinlich 2022 im Januar. Denke ich mal, wird das alles so langsam anfangen mit den Prüfungen auch. Das ist ja nicht mal eben so. Da kommen theoretische sowie praktische Prüfungen auf uns zu. Und ja, was das Jahr so mit sich bringt, muss ich erstmal schauen. Wir haben zwar Planungen bekommen, auf welchen Stationen wir arbeiten, aber ganz genau, wie es da so wird, weiß ich halt noch gar nicht.
Vivian, du bist schon examinierte Fachkraft seit 2 Jahren.
Genau.
Erzähl uns doch mal ein bisschen, was genau in einem Seniorenzentrum deine Aufgaben sind. Vielleicht kurz zusammengefasst.
Also natürlich steht das Wohlbefinden meiner Bewohner oder meiner Patienten an erster Stelle. Dafür, dass die Ressourcen gefördert werden und beibehalten werden und dass natürlich der Gesundheitszustand sich verbessert oder natürlich stabil bleibt.
Vivian, inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag durch Corona geändert? Auch vielleicht in Bezug darauf, dass gerade in einem Seniorenzentrum häufig mal Besucher da sind im Normalfall, also außerhalb von Corona. Hast du da irgendwelche Schwierigkeiten, geschweige denn, inwiefern hat sich das verändert?
Also das Erste, was ich halt dazu sagen kann, ist, dass das Personal bei uns halt 3-mal wöchentlich halt getestet wird. Die Bewohner werden 1-mal wöchentlich getestet, es sei denn, die kommen aus dem Krankenhaus oder sind gerade neu bei uns eingezogen in die Einrichtung. Dazu sind natürlich Besuche minimiert. Es finden bei uns Besuche statt, entweder im Café des Hauses oder auf dem Gelände quasi bei schönem Wetter. Dazu kommt allerdings, dass die Termine auf den Wohnbereichen nur maximal 2 Stunden anhalten dürfen.
Kann man so sagen, klar.
Genau. Ja, weil man natürlich auch nicht nur einem Angehörigen die Möglichkeit geben möchte, seine Mutter, seinen Papa etc. zu besuchen, sondern halt auch den anderen 29 Angehörigen, Anführungsstrichen, halt auch, ne? Und es dürfen halt auf den Wohnbereichen auch nur 2 Besuche maximal gleichzeitig stattfinden.
Also das heißt, ihr habt 30 Zimmer in einem Wohnbereich als Beispiel. Die genaue Zahl kenne ich jetzt
genau.
Nicht. Und ihr habt aber, sag ich mal, 2 Familien, die jeweils nur in einem Zimmer sein dürfen. Also es ist jetzt nicht so, dass 3 Familien oder sowas gleichzeitig irgendwie besuchen dürfen.
Und wie ist das, wenn ich jetzt beispielsweise bei euch im Seniorenzentrum meine Tante oder meine Oma besuchen möchte, muss ich dann einen Corona-Test mitbringen? Wahrscheinlich, oder?
Also entweder lässt du dich bei deinem Hausarzt halt testen und kannst den innerhalb von 48 Stunden vorweisen. Schriftlich musst du den hinterlegen können bei uns. Oder unsere Heimleitung oder unsere Pflegedienstleitung wird dich halt vor Ort testen. Und danach wirst du halt auf die Station begleitet oder je nachdem, wo du halt den Termin hast, im Café oder aus dem Gelände. Ne?
Und wenn wir gerade beim Test sind, das ist ja ganz interessant momentan. Yannick, wie wird das bei euch gemacht im Krankenhaus? Also wie ist eure Teststrategie, geschweige denn, habt ihr Richtlinien in Bezug auf Besucher oder dürft überhaupt Besucher empfangen?
Also wir haben bei uns auch diese Schnelltests, sage ich jetzt mal. Da wird immer nur getestet, wenn Leute in ihr freigehen. Also sage ich jetzt mal, die haben eine 8-Tage-Schicht und gehen dann in ihr frei. Dann wird immer getestet mit den Schnelltests. Und ja, je nachdem, ob negativ oder positiv, werden natürlich, wenn negativ, keine Maßnahmen eingeleitet. Falls positiv, wird bei uns nochmal in Ambulanz abgestrichen, da die Leute da meist auch geschulter sind, was das angeht und auch tagtäglich vollführen müssen. Und wie das mit den Besuchen aussieht, bei uns dürfen keine Besucher in die Krankenhäuser kommen, also auf die einzelnen Stationen, außer natürlich ist es eine Begleitperson bei Minderjährigen und es gibt Ausnahmen bei Präfinalen, also bei ja, Patienten, die derzeit im Sterben liegen, da gibt es auch Ausnahmen, dass Angehörige vorbeikommen können, wenn es ja, in Aussicht ist, dass die Leute demnächst sterben werden. Ansonsten gilt bei uns komplette Besucherverbot. Nur die Sache ist halt die, es gibt ja auch Patienten, die mal Wäsche brauchen oder mal ein Handy oder sonstige Dinge. Und die Sachen werden bei uns unten an der Pforte abgegeben. Die Station wird kontaktiert, damit es halt einfach auch keinen Kontakt untereinander, sage ich jetzt mal, mit den Besuchern gibt. Und die Leute holen dann von den Stationen die Sachen nach oben und geben die dann den Patienten.
Yannick, du bist ja noch in der Ausbildung. Wie sieht so deine Ausbildung jetzt mit Corona aus? Also wie läuft dein Schulblock ab?
Derzeit haben wir Homeschooling, also man hat halt von zu Hause über ein gewisses Portal hat man Unterricht. Man wird ganz normal in diese Unterrichtseinheiten eingeladen. Man hat fast immer denselben Link, den man dann anklickt und wird dann weitergeleitet in dieses Portal, in dieses Meeting, sage ich mal. Ja, und dann werden die Kameras angeschaltet und dann wird ganz normal, wie man halt auch in Face-to-Face-Unterricht sein würde, Unterricht gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man darauf schauen muss, wie man Unterricht gestaltet. Es gibt zum Beispiel anatomische Themen, die sind im Internet, also in diesem Meeting, sage ich jetzt mal, schwieriger nachzuvollziehen, da man einfach wirklich kein Hand und Fuß hat und auch nichts anfassen kann. Wir arbeiten in der Schule auch gerne mal mit Gegenständen oder mit Puppen oder sowas, um auch Dinge zu intensivieren. Ja, und in der Praxis ist es halt so, dass man unterschiedlich auf die Station kommt. Meistens hat man dann wirklich nur ein oder anderthalb Monate auf diesen Stationen, wo man dann arbeitet. Und da ist je nach Richtung auch unterschiedlich, wie man halt arbeitet. Ne? Ich meine, auf einer Corona-Station arbeitet man natürlich anders als auf einer chirurgischen.
Du hast ja bereits gesagt, es ist schwierig, wie man den Unterricht dann online gestaltet. Würdest du für dich selber sagen, dass der Stoff auch etwas schwieriger aufzunehmen ist oder würdest du da keinen Unterschied feststellen für dich selber?
Also ich muss sagen, es kommt auf das Thema an. Natürlich kann man sich einfacher ablenken lassen, wenn man zu Hause ist, weil man hat einfach die Gelegenheit, man muss nicht zuhören. Man kann zwischendurch auch irgendwas anderes machen, wenn man möchte. Aber das ist ja für, also ist ja für jeden die eigene Entscheidung, ob man jetzt zuhören möchte oder nicht. Ich finde, nochmal darauf bezogen, gibt es halt Themen, die sind einfacher nachzuvollziehen, wenn man auch zu Hause ist, weil man hat einfach total die Ruhe und kann dem Lehrer zuhören und versteht dann was. Besser als halt in der Schule, wenn wirklich mal Unruhe herrscht gegen Nachmittag bzw. gegen Mittag, wenn einfach auch die Luft raus ist, ist es einfacher zu Hause, sondern man ist halt einfach alleine. Aber wie schon gesagt, gibt es halt Themen, die man lieber im Präsenzunterricht mit dem Lehrer einfacher versteht und dementsprechend dann auch besser folgen kann, weil man sich halt nicht einfach ablenken kann, wie man möchte.
Würdest du für dich, sollte die Möglichkeit mal bestehen oder sollte man überlegen, Homeschooling so ein bisschen später, wenn Corona dann vorbei ist, zu kombinieren, würdest du dann für dich selber auch sagen, ich fände es cool, wenn man manche Themen in Homeschooling machen kann und die anderen Themen, die so ein bisschen anschaulicher in der Schule erklärt werden könnten, dass man das dann so kombiniert, also 50% Homeschooling und 50% in der Schule? Oder würdest du sagen, nee, ich möchte lieber das wie früher so machen mit dem Unterricht?
Also ich finde, dass Präsenzunterricht, wie es früher war, eindeutig besser ist, weil ich da viel mehr Vorteile drin sehe als im Online-Unterricht. Es ist eine perfekte, also fast zu perfekte Alternative, das von zu Hause zu machen, dass man auch halt mit den Geräten, dass man so fortgeschritten ist heutzutage, aber das ist ja auch die Sache, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich teure Geräte anzuschaffen oder nicht jeder hat einen Laptop. Da wird zwar von unserer Schule angeboten, sich Geräte zu holen, aber nicht jeder greift da gerne drauf zurück und nicht jeder hat auch einfach das Internet dafür, das merkt man auch öfter mal, dass das WLAN abbricht oder manche sogar mit ihrem Datenvolumen in den Unterricht rein müssen und da ist schon viel, viel Negatives bei. Dementsprechend finde ich es einfach schöner, wenn man mit seinen Klassenkameraden, Kursteilnehmern, sage ich mal, zusammensitzt und gemeinsam Unterricht macht, weil dadurch lernt man ja auch, man tauscht sich ja so im Unterricht auch einfach mal untereinander aus und kann sich vielleicht auch mal Themen aufteilen, anstatt dass man im Unterricht starr da sitzt und dann zuhört. Man interagiert zwar trotzdem miteinander, aber es ist was anderes. Es ist so ein bisschen, ja, befremdlich.
Wie ist das denn bei euch, wenn ihr Klausuren schreiben müsst? Macht ihr das dann online oder müsst ihr dann in die Schule kommen?
Also derzeit ist das meistens im zweiten Lehrjahr, wo ich ja noch bin, hatten wir bisher in der Corona-Zeit keine Klausuren. dementsprechend kann ich da nichts drüber sagen.
Du hast gerade angesprochen, dass nicht jeder die technischen Mittel hat und auch wahrscheinlich nicht die beste WLAN-Leitung heutzutage, obwohl wir da ganz klar schon wesentlich weiter sein sollten. Wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Ich meine, Corona läuft jetzt schon seit einem Jahr und ihr seid auch schon recht schnell mal ins Homeoffice gelangt. Ist es alles besser geworden? Ist es stabiler geworden oder hängen da immer noch sehr, sehr viele Probleme dran?
Also von unserer Schule wird es so gehandhabt, dass falls man Probleme mit dem Internet hat, kann man jederzeit in die Schule kommen und da das WLAN benutzen, was super geregelt ist, dass das überhaupt angeboten wird. Das finde ich wirklich sehr gut. Und wie schon gesagt, die technischen Geräte werden auch bereitgestellt mit, ich weiß nicht, ob es Apple-Produkt oder was auch immer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden Laptops bereitgestellt oder iPads, die man auch mit nach Hause nehmen kann, falls man halt die Möglichkeit besitzt, zu Hause Unterricht mitzubekommen. Wirklich was verbessert. Ja, aber ich finde, man lernt halt einfach dazu. Ne? Also am Anfang war es nicht so, dass man das bereitgestellt bekommen hat, soweit ich das weiß. Und man hat halt innerhalb dieser Meetings auch oft mal dann gelesen, dass bestimmte Leute einfach rausgeflogen sind. Und da, denke ich, hat die Schule schon gut gegengearbeitet und auch mitgearbeitet und mitgedacht, dass man solchen Sachen aus dem Weg gehen könnte, wenn man möchte natürlich.
Das glaube ich. Ich finde das gut zu hören. Ich hoffe, dass das in ganz Deutschland der Fall ist, dass da die Schulen so aktiv mitarbeiten und ihre Schüler oder Auszubildenden eben nicht alleine lassen, zumindest in den Ausbildungsberufen, wie das in den normalen Schulsystemen aussieht, wissen wir alle, es ist nicht ganz so einfach. Aber es ist sehr interessant. Vivian, du bist seit 2 Jahren examiniert. Hat sich was seit deiner Ausbildung verändert, seitdem du examiniert bist?
Also ich muss sagen, in unserem Haus sind wir eigentlich vom Personal her sehr gut aufgestellt. Also was Fachkräfte, Pflegehelfer und halt auch Azubis betrifft. Klar, den Pflegenotstand haben wir immer noch und der ist natürlich auch gegeben, wenn die Azubis jetzt ihren Schulblock haben natürlich. Wenn man 2 Fachkräfte im Dienst hat, ist es natürlich angenehmer für einen selbst und halt auch entspannter, weil man halt nur geteilte Verantwortung in dem Augenblick halt mit sich trägt. Wenn man alleine als Fachkraft ist, finde ich schon sehr beunruhigend eigentlich immer noch, dass man alleine für 30 Menschenleben verantwortlich ist, ne?
Vivian, eine Freundin von mir, die arbeitet im Uniklinikum Düsseldorf und Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat letztes Jahr den Patientenschlüssel erhöht. Inwiefern hat das dein Seniorenzentrum betroffen?
Also aktuell oder in diesem Jahr habe ich davon eigentlich nichts gemerkt, weil wir vom Personal her sehr gut aufgestellt sind, egal ob das jetzt Fachkräfte sind, Pflegehelfer oder halt auch Auszubildende. Klar, Nachwuchs muss immer kommen, ne? Den Pflegenotstand haben wir auch nun mal.
Leider.
Aber ich sag mal so, wir Fachkräfte tun natürlich alles, was Dokumentation und Pflegeplanung entspricht, dass die Pflege gerade natürlich auch gegeben sind im höheren Bereich. Ne?
Ja. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor und spreche auch meinen größten Respekt dafür aus. Ich denke, Sonja kann da nur zustimmen.
Definitiv.
Janik, wie sieht es bei dir im Krankenhaus aus? Durch deine Ausbildung bist du auf mehreren Stationen tätig, immer mal wieder im Wechsel. Wie sieht da der persönliche Pflegenotstand aus?
Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Besetzung an dem Tag ist. Also es gibt Tage, wo man natürlich zufrieden ist, dass so viele Leute da sind und dass man sich dann auch die Arbeit aufteilen kann. Auch als Auszubildender wird man ja jetzt mittlerweile mit der Zeit auch viel mehr ins richtige Geschehen, sage ich mal, eingeführt. Also was Dokumentation angeht, Beratung der Patienten, auch Beratung Angehöriger, Zusammenarbeit mit den Ärzten, Visiten ausarbeiten oder auch mitgehen bei den Visiten der Ärzte. Das hat man natürlich am Anfang nicht gemacht, weil man den Fokus auf was anderes gelegt hat. Ich denke aber, dass es, wie schon gesagt, darauf ankommt, auf welchen Station man halt ist und wie auch die Leute eingeplant sind. Natürlich kann man nicht von Leuten verantworten, die aus einer 12-Tages-Schicht kommen, zu sagen, ja, das Wochenende, wo du eigentlich nicht eingeteilt bist, sieht so schlecht aus, kannst du mal bitte einspringen. Das wäre natürlich in manchen Situationen sehr unmenschlich zu sagen, arbeite einfach mal 14 Tage, wirst du schon schaffen, weil wir dich gerade brauchen. Deswegen denke ich, es ist unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Station man ist und wie auch die Station derzeit besetzt ist.
Ich muss aber auch sagen, gewissen Nachwuchs, den wir halt auch in der Pflege bekommen, davon würde ich die Hälfte nicht auf die Menschheit loslassen. Ne? Also ja. Die Meinung vertrete ich vollkommen. Ne?
Ja, das stimmt.
Wenn wir jetzt über Nachwuchs sprechen, ich meine, ihr seid ja jetzt schon im Beruf drin. Du vor allem, Vivi, du bist ja jetzt schon etwas länger mit dabei, sag ich mal. Würdest du dich zum heutigen Zeitpunkt immer wieder für diese Ausbildung entscheiden? Oder wie sieht das aus? Oder wie würdest du jemandem diesen Beruf, ich sag mal, schmackhaft machen?
Also ich sag mal so, das ist der Beruf, den ich immer machen wollte und den ich auch immer wieder ausüben würde. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich habe ja meine Lehre halt auch auf der Demenzstation bei uns gemacht. Bin auch danach, nach meinem Examen, auch auf dieser Station geblieben, weil ich nicht der Typ Mensch bin, der mit orientierten, in Anführungsstrichen, noch fitten, älteren Menschen arbeiten möchte oder was nicht so meine Interessen halt in dem Fall vertritt. Ich habe ja noch die alte Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht. Ne? Ich habe ja meine Prüfung in der Altenpflege gemacht und nicht jetzt in der neuen generalisierten Ausbildung. Würde ich auch nicht machen. Um anderen den Beruf schmackhaft machen zu können, glaube ich, erfordert das einfach, dass du selbst als Mensch diese Empathie dafür hast, Bock auf den Beruf hast, unter Stress arbeiten kannst und natürlich auch unter Belastung, ne? Ja.
Und wahrscheinlich auch ohne ein Ekelgefühl. Weil das könnte ich nicht.
Ich sag mal so, dass man nicht die besten Gerüche in diesem Beruf hat, das ist klar, ne? Aber ich glaube, wenn du den Menschen im Fokus hast, ist der Geruch egal. Da ist auch alles andere egal.
Ich muss auch sagen, ich habe so enorm Respekt vor euch beiden, dass ihr so einen Beruf ausübt. Ich meine, meine Mama, die hat halt auch jahrelang im Pflegeberuf gearbeitet. Und was man da halt auch alles so privat mitbekommen hat, ne, wie hart dieser Job wirklich ist, dass es ein enormer Knochenjob ist, das brauchen wir ja auch nicht diskutieren an dieser Stelle.
Ich finde halt auch so, wie Dean halt angesprochen hat, ne, diese Gerüche, Respekt, ne? Leider ist das ja heutzutage immer noch so, das heißt, Altenpfleger sind gleich Arschabwischer, ne? Und ich finde das halt einfach total schade, dass das viele halt nicht sehen. Man ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Arschabwischer, man ist ein guter Freund, man ist vielleicht Familienangehöriger sogar, man ist ein Zuhörer und, ne? Du begleitest ja dem Menschen bis hin zum Tod. Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe.
Also ich finde, Leute, die solche Begriffe wie Arschabwischer in den Raum stellen, die sollten sich echt mal in den Kopf fassen, weil ich finde, gerade ihr seid so wichtig. Wenn es euch nicht geben würde, dann wird das ganze System ja komplett versinken.
Ich kann Sonja da nur zustimmen, dass es solche Begriffe und Vorurteile, möchte ich schon fast nennen, sind absolut respektlos. Aber ich denke, das ist auch der Politik etwas geschuldet, dass da einfach mangelnde Aufklärung herrscht. Weil letztendlich, gerade du, Vivian, in deiner Funktion als examinierte Pflegekraft in einem Seniorenzentrum, du begleitest tatsächlich unsere alte Generation, die viel für dieses Land gemacht hat und viel wieder aufgebaut hat in diesem Land nach etwaigen Ereignissen. Du begleitest die Personen quasi, wie du eben schon sagtest, bis in den Tod. Und da ist es gerade sehr wichtig, dass man eben diesen Menschen so ein schönes Leben wie möglich ermöglicht. Ne? Das braucht man eigentlich nicht diskutieren. Es ist einfach so.
Ich finde auch, gerade was du auch angesprochen hattest, man ist ja nicht nur die Pflegefachkraft, man ist ja auch ein Freund oder man hat ja einen Kontakt mit den Bewohnern. Und ich finde, das ist so wichtig, wenn man die Zeit dafür hat, muss man sagen, in dem heutigen Pflegeberuf. Wenn man die Zeit dafür hat, noch ein richtiger, ich sag mal, Zuhörer für den Bewohner zu sein. Weil man hört es ja auch bei vielen anderen. Ich habe viele Freunde in Pflegeberufen, die dann sagen, boah, ich habe heute gar keine Pause gemacht. Ne? Ich habe hier Gas gegeben, 8 Stunden. Und dementsprechend.
Also klar, man weiß, wofür man das macht und wenn man den Beruf halt auch gerne ausübt, aber die Anforderungen, die an uns gestellt werden seit mehreren Jahren, die kannst du nun mal nicht zu 100% erfüllen und man versucht halt immer das Beste und ich glaube, wenn man ganz viel Humor mit sich bringt und auch im Team hat, dann steht man über gewisse Kleinigkeiten. Ne?
Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es im Bereich der Altenpflege besser wird und dass sich in Zukunft mal was tut. Yannick, wenn wir dich fragen, warum du dich für diesen Beruf entschieden hast, was würdest du sagen?
Also ich muss dazu sagen, wie die Vivi gerade schon gesagt hat, man muss auf jeden Fall, ja nicht von Geburt an, aber man muss halt einfach der Mensch dazu sein und auch empathisch sein, weil man halt sehr viel Kontakt mit Menschen hat. Deswegen denke ich, man muss da schon so gewisse Voraussetzungen mit sich bringen, dass man das überhaupt machen kann. Auch zum Thema schmackhaft machen, ich finde, dieser Beruf ist sehr individuell, also man hat jetzt nicht tagtäglich immer dieselben Abläufe, zwar gibt es klar zwar eine Struktur, aber nicht, dass man jetzt sagen würde, ja, heute mache ich genau dasselbe wie morgen, übermorgen und die nächsten 20, 30 Jahre, sondern man hat halt einfach auch andere Patienten, zumindest jetzt im Krankenhaus. Man hat natürlich auch im Seniorenzentrum andere Bewohner, aber da ist der Fokus ja auch was anderes gelegt als im Krankenhaus. Deswegen denke ich, muss man dafür erstmal gemacht sein.
Also was ich halt natürlich so schön bei Yannick finde, dass du halt jeden Tag was anderes hast. Du hast andere Patienten immer wieder, ne? Und klar, ich habe die Routine, ich habe eigentlich immer dieselben Patienten oder in Anführungsstrichen Bewohner. Aber ich finde, da ist bei Yannick schon einiges gegeben.
Also Yannick, du würdest dich auf jeden Fall wieder für diese Ausbildung entscheiden, entnehme ich gerade deiner Aussage, oder?
Ja, wenn die Ausbildung vor knapp 3 Jahren wiederholt werden würde und nicht wie jetzt die generalisierte. Also ich habe jetzt nicht 100% Ahnung von der generalisierten, aber man spricht natürlich auch mit Schülern, Auszubildenden, die derzeit die generalisierte anfangen. Und es gibt schon andere Voraussetzungen als für uns damals, sage ich mal. Vor allem, was auch so die Dokumentation angibt. Also wir hatten früher in der Ausbildung noch solche Praxisaufgaben, nenne ich sie mal, wo man in den Praxiseinsätzen verschiedene Aufgaben machen sollte und die dann auch aufzuschreiben und dann der Schule weitergeben soll, damit die einfach gucken, wie man arbeitet. Das haben die Generalisierten, die Ausbildung anfangen, ein bisschen anders im Bezug darauf, dass die, glaube ich, ein Portfolio führen müssen, wo andere Aufgaben und wo einfach der Fokus anders gesetzt wird als bei uns damals.
Ganz kurz, kannst du einmal den Begriff generalisierte Ausbildung in dem Zusammenhang mit eurem Beruf noch mal ganz kurz erklären für die, die jetzt nicht aus einem Pflegeberuf kommen?
Also generalisiert, wie gesagt, auch nur vom Hörensagen, genau habe ich mich darüber jetzt nicht informiert, kann ich nur sagen, dass bei den Leuten, die das anfangen, der Arbeitgeber jemand anders ist. Also bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist meistens der Arbeitgeber ein Seniorenzentrum und die Außeneinsätze finden dann im Rahmen der Krankenhausbesuche statt. Also dass man seine Praxiseinsätze auch mal im Krankenhaus auf verschiedenen Stationen hatte. Das hatte man im Rahmen der früheren Ausbildung, war das so, dass man, wenn man im Seniorenzentrum seine Ausbildung gemacht hat, hatte man ja so an sich immer den festen Wohnbereich, wo man seine Ausbildung gemacht hat und dann Außeneinsätze im Krankenhaus. Bei uns war es dann meistens die Geriatrie, weil das macht halt am meisten Sinn, in der Altenpflegeausbildung auf eine Geriatrie zu gehen und einfach mal den Ablauf da zu sehen, wie es ein Unterschied ist.
Vivian, wenn wir über generalisierte Ausbildung sprechen,
ja,
glaubst du, dass das in Zukunft ein Nachteil für den Nachwuchs wird oder ist das tatsächlich etwas, womit du dich auch noch nicht so stark mit befasst hast? Was kannst du dazu sagen?
Also bis jetzt habe ich mich ehrlich gesagt nicht so stark damit befasst. Ich habe halt immer nur gehört, dass die Auszubildenden quasi einen Träger haben, wie jetzt zum Beispiel bei uns ihre Ausbildung absolvieren, aber in den 3 Lehrjahren halt mehrfach Außeneinsätze haben, ob es jetzt Krankenhaus, Psychiatrie, ambulanter Pflegedienst ist. Also ich glaube, die müssen irgendwie 5 Praktika, glaube ich, vorweisen, aber ich weiß es auch nicht zu 100%. So, und die sind eigentlich von 3 Lehrjahren, glaube ich, maximal 1 Lehrjahr im Betrieb. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt viel zu wenig dafür. Ich glaube auch, dass, wenn jemand diese Ausbildung absolviert, dass er danach höchstwahrscheinlich ins Krankenhaus geht, nach dem Examen. Was ich ihm natürlich nicht verübel, ne? Aber ja, mal abwarten. Wir haben bisher nur eine Auszubildende, die die generalisierte Ausbildung halt ausübt. Aber ich bin halt auch keine Praxisanleitung, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen.
Und wir haben halt noch dieses System des Differenzierungsjahres, was jetzt stattfindet, dass die Kinderkrankenpflege getrennt von den Erwachsenenpflegern werden, dass es sozusagen 2 Gruppen gibt, wo unterschiedlich Unterricht gemacht wird, dass einfach das letzte Jahr nochmal total darauf fokussiert wird, auf Kinderkrankenpflege, weil, ich würde es nicht einen Nachteil nennen, aber die Kinderkrankenpflege haben viel in den 3 Jahren auch von Erwachsenenpflege mitgenommen. Die haben auch die Einsätze auf Erwachsenenstationen, aber macht natürlich die Ausbildung als Kinderkrankenpfleger oder Kinderkrankenpflegerin, um danach mit Kindern zu arbeiten, wie der Name schon sagt, und nicht mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten, weil es einem nicht liegt oder man Kinder einfach mehr bevorzugt, wie auch immer. Finde ich dieses Jahr schon sehr gut. Und ich weiß nicht, wie es in der generalisierten Ausbildung aussieht für Leute, die sich dazu entschieden haben, ich möchte diese Ausbildung machen, aber eigentlich möchte ich lieber in die Kinderkrankenpflege gehen. Und dementsprechend muss man dann schauen, ob die 3 Jahre dann auch wirklich darauf ausgezielt sind, das zu machen.
In Bezug auf das Gehalt, was ihr beide in eurem Beruf bekommt, würdet ihr sagen, dass das angemessen ist oder ist da definitiv noch Luft nach oben?
Janik, möchtest du zuerst oder?
Ja, ich kann dementsprechend natürlich was zu der Ausbildungsvergütung sagen. Also ich weiß auch, was bei uns die frisch examinierten Krankenpfleger bekommen, also wie das Gehalt da aussieht. Aber ich muss sagen, in der Ausbildung ist die Vergütung schon gut. Also ich nenne jetzt keine Zahlen, aber ich finde, dass das Geld, was wir in der Ausbildung bekommen, schon in Ordnung. Also man kann nicht drüber meckern und ich würde auch nie sagen oder mich dafür einsetzen zu sagen, wir brauchen in der Ausbildung eindeutig mehr Gehalt. Das ist nicht die Sache.
Und Vivian, du, was würdest du dazu sagen? Wie ist das Gehalt?
Die Vergütung, die ich ja in meinen 3 Layern erhalten habe, die war mehr als gut. Klar, sieht bei jedem Träger anders aus. Und jetzt, seitdem ich examinierte Pflegefachkraft bin, muss ich sagen, ich kann mich eigentlich auch nicht beschweren, ist gutes Geld. Aber ich sage halt auch immer zu den Gehältern, wenn du gerne in diesem Betrieb arbeitest, das Arbeitsklima gut gegeben ist, du ein Bombenteam hast, dann stehst du auch ein bisschen drüber über dem Gehalt. Also dann hast du nicht den, also ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das so klar machen soll, dass man nicht den Fokus auf dem Gehalt hat, also dass die Bezahlung sowieso dann angemessen ist.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, das stimmt, was Vivian gesagt hat. Da finde ich aber auch, dass man darauf achten muss, wie viel man arbeitet. Also ich denke, dass es natürlich, wie schon gesagt, es ein bisschen nebensächlich ist. Natürlich arbeitet man, um auch Geld zu verdienen. Also sonst würde man ja in dem Sinne auch nicht arbeiten. Aber ich finde, wenn man jetzt darauf achtet, wie viele Tage man am Stück arbeiten muss oder ob man Wechselschichten hat und wie auch die Tage sind, weil ein Montag ist jetzt nicht gleich ein Samstag und ein Sonntag ist nicht gleich ein Mittwoch. Vor allem jetzt auch im Krankenhaus sind immer verschiedene Tage, wo auch verschiedene Sachen stattfinden. Es gibt Tage, wo bestimmte Patienten ins Krankenhaus einberufen werden, wo zum Beispiel OPs geplant sind, wo man dann weiß, okay, der Dienstag wird definitiv stressiger als Mittwoch, weil da ist nichts geplant.
Also Vivian möchte gerne auf das, was Janik gesagt hat, einmal reagieren.
Also ich bin ja Vollzeitkraft, mache 174 Stunden im Monat. Also sprich, ich habe eine 6-Tage-Woche. Wie sieht das jetzt bei dir aus?
Ich glaube, wir haben eine 6,5. Okay. Also bei uns sind die Schichten eigentlich genauso wie bei euch. Nur ihr habt, soweit ich das mitbekommen habe in meinem Einsatz, habt ihr ja auch diese Halbtagsschichten, also diese F3, F4 oder so. Manche gehen ja nur bis 10 Uhr. Ihr habt ja auch andere Arbeitszeiten als im Krankenhaus, oder?
Also ich sag mal so, ich bin eigentlich nur im Tagdienst tätig, also Früh- oder Spätdienst. Klar, wir haben feste Nachtwachen, wenn die jetzt im Urlaub sind oder halt mal jemand ausfällt, dann springen wir halt auch mal für die ein. Aber ansonsten muss ich sagen, geht mein Frühdienst jetzt als Beispiel von 6.30 Uhr bis 13.55 Uhr. Und ich bin so ein Typ, Mensch, lieber habe ich so eine Schicht und habe noch was vom Tag, anstatt jetzt im Büro zu sitzen von 8 bis 16 Uhr, ne?
Also ihr beide wart euch gerade einig, dass man als Auszubildende oder Auszubildender recht gut verdient. Glaubt ihr, dass man die Gehälter anpassen muss, sodass der Sprung eines Auszubildenden oder einer Auszubildenden zur examinierten Pflegefachkraft quasi nicht gering bleibt, dass die examinierten Gehälter quasi auch nochmal steigen müssen? Ist das ein Ansatz, um den Beruf schmackhafter zu machen? Oder seid ihr eher so Team, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Darstellung, was der Pflegeberuf eigentlich bedeutet. Vielleicht möchtest du anfangen, Janik.
Also ich muss sagen, das Zweite trifft eher zu. Klar angepasst, man sollte einen Sprung von der Ausbildung zum examinierten Dasein definitiv haben. Es macht keinen Sinn, wenn ich als Azubi genauso viel verdiene wie in der examinierte Kraft, weil einfach die Aufgaben gar nicht dieselben sind. Vor allem in Bezug auf erstes, zweites und sogar im dritten Lehrjahr. Je nachdem, wie man halt auch selber vom Kopf her oder also vom Geist her ist und gerne einfach mitarbeitet und sich integriert, gibt es natürlich auch schon Auszubildende, die im ersten Lehrjahr richtig topfit sind und richtig mitarbeiten, sich engagieren und auch schon teilweise Aufgaben von examinierten Pflegekräften übernehmen. Aber ich muss sagen, man sollte eher darauf den Fokus setzen, zu sagen, was genau dieser Beruf ist und auch mal auch die Wahrheit auszusprechen. Es gibt jetzt auch nicht nur schöne Seiten. Und nochmal zu dem Thema von vorhin, dieses Arschabwischer, Arschabwischer. Es ist natürlich auch eine Aufgabe der Pflege, dass man auch mal Stuhl oder Erbrochenes, egal welche Flüssigkeiten, Sekrete vom Menschen auskommen, dass man die beseitigen muss, dass man sowas auch mal wegwischen muss, auch mal riecht oder auch mal anfasst, natürlich mit Handschuhen. Aber das ist einfach Teil der Ausbildung und des auch späteren examinierten Daseins. Und da ist es wichtig, dass man sich nicht darauf fokussiert, sondern auch andere Teile, wie das medizinische Dasein, einmal betitelt.
Vivian, Team mehr Geld oder Team mehr Aufklärung?
Also ich sag mal so, Team mehr Geld ist immer gut, ne?
Klar.
Also ich finde halt schon, die Gehälter für Azubis sind vollkommen gerecht und auch in Ordnung. Was jetzt examinierte Pflegefachkräfte betrifft, es kommt ja auch immer darauf an, ob eine Pflegefachkraft noch eine Weiterbildung mit im Petto hat, ne? Dass man da die Gehälter mehr anpassen tut. Ich finde auch, eine kleine Lohnerhöhung schadet nie. Aber ja, ich finde nicht, dass man den Beruf dadurch schmackhafter macht, glaube ich. Ja, wenn ich immer so mitkriege, bei uns die Schüler an den alten Pflegeschulen, es sind genug Schüler in den Praxen. Aber ja, viele hören ja in Sachen Pflege einfach auf, weil ja die Anforderungen zu hoch sind irgendwann nach ein paar Jahren. Und ja, bitte.
Wie sieht das bei euch im Klassenspiegel aus? Also konntet ihr in euren Lehrjahren sehen, dass viele abgebrochen haben, die dann doch gesagt haben, boah, nee, das ist mir doch zu krass? Oder wie war da so die, ich sag mal, Abbruchquote?
Es war immer Pi mal Daumen, mal haben welche im nächsten Schulblock gefehlt, mal kamen neue dazu. Aber das ist halt wie auf einer Berufsschule eigentlich gegeben, ganz normal. Ja, ich finde, das sieht man eigentlich immer erst später, wenn man ausgelernt ist, ob viele den Beruf dann halt auch wechseln oder nochmal eine komplette neue Ausbildung absolvieren, ne? Und ich finde, der Notstand ist halt auch gegeben, weil zu viele sagen, ich mache das nicht mehr mit, ne? Ich wechsle jetzt den Beruf, ich denke jetzt an mich und an meine Gesundheit, weil es gibt halt auch Heime, die halt unterste Schublade sind, ne? Von den Anforderungen her.
Janik, wie ist das bei dir?
Also ich erlebe auch öfter mit, was Vivian gesagt hat, dass viele diesen Beruf auch als Sprungbrett nutzen. Natürlich kann man, wenn man die Ausbildung erfolgreich absolviert hat, auch in viele mehr Richtungen gehen und muss gar nicht in der Pflege bleiben, sondern es gibt ein Studium, was du anfangen kannst in Richtung Pflegemanagement, Pflegepädagogik. Und da gibt es viele, die das auch anstreben möchten. Die machen das dann dual und arbeiten währenddessen natürlich auch. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich würde gerne zur Feuerwehr gern gehen. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage noch ist. Ich weiß nur, wie es vor 3 Jahren war. Und da wurde gesagt, dass man in der Feuerwehr gerne mal eine handwerkliche Ausbildung im Petto hat, bevor man sich bei der Feuerwehr bewirbt. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber natürlich ist es was anderes, zu sagen, ich bin examinierte Krankenpfleger oder Krankenschwester, ich habe die Ausbildung in der Tasche und ich würde mich jetzt gerne bei der Feuerwehr bewerben, dann hat man natürlich auch schon was, was man vorzeigen kann, anstatt zu sagen, ich komme jetzt aus der Schule, bin 18 Jahre alt und ich habe jetzt mal richtig Bock, bei der Feuerwehr ein bisschen Feuer zu löschen.
Vivian, du wolltest noch was sagen?
Genau, wir haben aktuell einen Auszubildenden, der erst vorhatte, hat er nicht mehr vor, in den Rettungsdienst zu gehen. Dafür hätte er nach dem Examen dann noch, glaube ich, 3 bis 6 Monate, meine ich, eine Ausbildung quasi dort absolvieren müssen, ne? In Praktika in Verbindung. Mhm. Ne? Aber ich finde, was ist ein halbes Jahr? Ne?
Wie reagieren denn eure Anwohner so auf die Maßnahmen? Beziehungsweise hast du festgestellt, dass gerade auf deiner Station, du arbeitest ja mit demenzerkrankten Personen,
genau,
dass sich das Wesen verändert hat während dieser Zeit bezüglich des Besuches? Man hat ja vielleicht auch weniger Besuch oder nicht mehr so stark wie vor Corona.
Also was ich halt am Anfang gemerkt habe, die kam mit dieser Maskenpflicht von uns nicht klar, weil du kommunizierst ja auch viel über Mimik. Das war dann natürlich nicht mehr vorhanden. Ich sag mal so auch, also so kann ich es halt nur aus meinem Alltag entnehmen, dass damit sehr veränderte Menschen und auch wir uns halt auch der Situation angepasst haben, ne? Die können damit eigentlich mittlerweile sehr gut umgehen. einige sind auch vielleicht ein bisschen depressiver geworden oder depressiv geworden im Gegensatz vor Corona aufgrund der Situation. Aber ansonsten muss ich sagen, gab es für mich auf meiner Station, für meine Bewohner, halt nicht großartige Veränderungen. Ne? Da ist eigentlich alles gleich geblieben.
Yannick, um da mal kurz einzusteigen, Demenz. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber deine Oma ist auch dement und auch in einem Seniorenzentrum. Hast du da Erfahrung, wie das in diesem Zentrum läuft? Vielleicht mal als Vergleich zu dem Seniorenzentrum, in dem Vivian arbeitet.
Also in dem Seniorenzentrum, wo meine Großeltern wohnen, ist das nicht so gehandhabt, wie die Vivian das erzählt hat. Ich habe jetzt nicht genau die Besuchszeiten im Überblick und weiß nicht, wie die das genau handhaben, aber zum Beispiel zum Thema Hygiene sind die wirklich unterste Schublade, also wirklich sehr schlecht. Dadurch, dass ich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, was das angeht, weiß ich halt auch, wie es richtig gemacht werden sollte. Und jetzt auch schon vor Corona waren ja auch Bewohner oder auch Patienten isoliert aufgrund von irgendwelchen anderen Infektionen, MRSA, also medizinresistenter Staphylococcus aureus. Jetzt für die Leute, die das jetzt irgendwie googeln möchten oder keine Ahnung, einfach mal um die Abkürzung zu nennen oder auch allgemein Erreger, die einfach gegen Antibiotika resistent geworden sind. Ist jetzt nichts Schlimmes für uns, gesunde Menschen, sage ich jetzt mal, aber trotzdem greift das ja das Immunsystem der Leute an, die halt einfach ein bisschen immungeschwächter sind. Und da wird es so gehandhabt, wie ich es schon mitbekommen habe, dass man sich eigentlich vor einem ISO-Zimmer, nenne ich es mal, komplett verkleiden muss. Also man zieht einen Kittel an, zieht eine Maske über seine normale Maske an. Eigentlich zieht man auch noch eine Haube an, also kann man, um nochmal also so ein Gesichtsschutz, nenne ich es jetzt mal, und natürlich auch Handschuhe. Da habe ich schon mitbekommen, dass es so gehandhabt wird, dass man von einem Zimmer ins andere läuft, wenn man vorher im ISO-Zimmer drin war, weil halt die Besetzung nicht so gut war. Also wenn viele Leute gleichzeitig etwas von jemandem möchten, geht man mal in das Zimmer, weiß ich nicht, wo jemand liegt, der hat jetzt Corona, ist positiv getestet und geht von dem Zimmer dann mal ein Zimmer, weil man ist ja schon angekleidet, man muss sich da nicht extra nochmal ausziehen, geht dann nochmal in ein Zimmer mit einem Patienten, der MRSA-positiv ist, wow, und verschleppt das halt alles total. Da wird es auch so gehandhabt, so wie ich es mitbekommen habe, dass es keine richtige Corona-Station gibt, sondern auf einer Station liegen Corona-Patienten, die positiv sind, mit Patienten, die, also mit Bewohnern, die Verdachtsfälle sind, wo noch nicht ausgeschlossen wurde, ob die wirklich negativ oder positiv sind, mit auf jeden Fall Leuten, die negativ sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Großeltern da sind, die negativ getestet wurden und einfach irgendjemand, der einfach keine Lust hat oder es einfach nicht besser weiß, weil man nicht richtig geschult wurde, von einem Patienten Corona mitnimmt und dann in dieses Zimmer reingeht, finde ich das hochgradig fahrlässig. Und da sollte man echt genauer mal den Blick drauf werfen, auch jetzt als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer, sich selber dafür einzusetzen, dass es Schulungen diesbezüglich gibt, dass man es einfach besser weiß und nicht einfach so arbeitet, weil man denkt, ja, ich brauche es eh nicht, sieht ja gar keiner hin oder ist mir viel zu lästig, es dauert einfach zu lange.
Also ich muss sagen, das, was ich jetzt gerade gehört habe, das schockt mich zutiefst. Gab es da in der Vergangenheit auch schon Beschwerden von Angehörigen? Hast du das mitbekommen oder habt ihr euch selber vielleicht schon mal beschwert beim Heim?
Jetzt in dem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gab es keine großartigen Beschwerden. Also nicht, dass ich was mitbekommen hätte, aber es gab auch mal Beschwerden, dass dadurch, dass meine Oma ja auch Demenz erkrankt ist und mein Opa noch relativ fit ist, ist das so eine Sache, dass die Pfleger bei meiner Oma gerne mal die Vorlagen nicht gewechselt haben. Also meine Oma ist teilweise inkontinent, was Stuhl und Urin angeht. Und dass da schon öfter mal bekannt geworden ist, dass man in dem eigenen Urin über Nacht mal liegt, weil die Nachtschicht sich denkt, ach, wechsle ich jetzt eh nicht, ist ja nachts, das kann ja der Frühdienst machen. Das war bei meinem Opa auch mal so. Dadurch, dass er auch an Corona erkrankt ist, ist jetzt alles wieder gut. Aber das war halt auch mal so, dass er dadurch Fieber bekommen hat und auch zeitweise inkontinent geworden ist, was ist ja auch nichts Schlimmes, kann ja passieren, ist halt nichts Verwerfliches, dass da auch gesagt wurde von der Nachtschicht, jetzt nicht direkt, aber so kann man sich einfach rausziehen, dass da auch nicht die Schutzhose gewechselt wurde, weil es kann der Frühdienst übernehmen und für einen ist es nicht so schlimm, dass man in seinem eigenen Urin oder Kot, wie auch immer, weil die Leute es ja auch überhaupt nicht nachvollziehen können.
ganz getreu dem, dass unser Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass man alles dafür tut, dass es eben Corona-konform läuft und regelmäßig getestet wird. Das ist eben in dem Seniorenheim nicht der Fall. Und trotz der harten Einschränkungen, die das Seniorenzentrum hat, und zwar, dass man gar nicht besuchen darf und gar nicht rein darf, so habe ich das jetzt mitbekommen, ist auch nicht nur einmal Corona ausgebrochen auf einer Station, sondern mehrfach. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, das hatte Yannick eben schon angesprochen, es ist definitiv auch vielleicht ein Schulungsfaktor bei den Mitarbeitern, denn die waren das einzige Risiko, die eben hätten Corona einschleusen können. Das ist halt eben nicht schön.
Ja, darauf nochmal bezogen, also wie schon gesagt wurde vom Dean, es gab halt einfach die Zeit, wo wirklich niemand rein durfte. Es gab Ausnahmen, aber es ist jetzt keine Station, wo prüfinale Patienten bzw. Bewohner liegen. Gab es schon mal die Situation, dass wirklich ein Monat lang Lockdown war, also niemand rein, niemand raus von den Bewohnern, kein Besuch, außer halt die Mitarbeiter. Und da ist es natürlich ein bisschen ja, fragwürdig, warum auf einer Station jetzt auf einmal Corona ausbrechen kann, obwohl man ja weiß, es kann nicht möglich sein, dass es von Angehörigen kommt. Es ist jetzt auch nichts gegen die Fachkräfte gerichtet. Es kann jedem mal passieren, dass man dich ansteckt, ob es jetzt beim Einkaufen war oder ob man dich mit jemandem getroffen hat, der positiv, das will ich auch gar keinem irgendwie vorwerfen, dass er das extra gemacht hat. Aber wenn ich mir mal so meinen Alltag angucke, ich versuche schon, oder auch von Freunden oder Familie, ich versuche schon, den Kontakt so sehr zu minimieren, dass ich wirklich niemanden treffe. Und dann zu hören, deine Großeltern sind isoliert, weil sie Verdachtsfall auf Corona haben, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum man sich denn nicht einfach für die Zeit, es ist schwierig, wir müssen alle dadurch, warum man sich für die Zeit einfach nicht mal selber mal so klar werden kann, dass man das nicht mehr für einen selber macht, sondern auch für die Leute. Und vor allem in so einem Seniorenzentrum sind die Leute ja auch eindeutig älter, sonst will man ja eigentlich nicht in einem Seniorenzentrum sein, wenn man 20 Jahre alt ist oder so. Dass man darauf mal achten soll, dass diese Leute viel mehr schon mitgemacht haben und auch andere Nebenerkrankungen haben und dann, dass man einfach nicht darauf achtet, ein bisschen aufzupassen, ist schon schwierig.
Ja, und das ist nochmal die Kehrseite zu dem, was Vivian uns erzählt hat, dass es eben nicht überall so läuft, wie es laufen sollte. Wir können aber festhalten, dass es, dass da stetig dran gearbeitet wird, auch von der Politik, um vielleicht mal kurz das nächste kleinere Thema anzusprechen. Was haltet ihr von der Schnelltestpolitik, die jetzt beschlossen wurde, dass man sich A, Tests bei einem Discounter kaufen kann und B, dass man tatsächlich sich selber testet?
Es heißt ja immer, man muss dafür geschult sein. Also meine Heimleitung, meine PDL führen das, also Pflegedienstleitung, führen das bei uns im Haus durch, die Schnelltests. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die mussten eine Schulung, so eine Minischulung dafür absolvieren. Und wie soll das jetzt auf einmal gehen, dass wir uns selber testen können? Das finde ich schon total Banane. Ich glaube auch nicht, dass jeder angeben würde, dass er positiv ist, wenn das Test positiv anzeigt. Und ich muss auch dazu sagen, was die Schnelltests an so betrifft, habe ich eine geteilte Meinung. Ne? Mehr sage ich da auch nicht zu.
Yannick, wie siehst du das?
Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich kann mir schwierig vorstellen, dadurch, dass es soll ja jetzt auch diesen Test geben, dass man nicht mehr so diesen tiefen Nasenabstrich hat, sondern einfach nur in den Rachen muss. Muss ich sagen, es kostet natürlich auch schon bei sich selber Überwindung so tief, weil das ist wirklich sehr, sehr tief, in den Nasen rein muss, dass man das vielleicht als Laie überhaupt nicht wirklich vollziehen möchte. Und ich habe diese Tests auch schon auf Station, also uns wurde das gezeigt, wir hatten dafür keine Schulung, aber uns wurde das von geschulten Leuten gezeigt, wie es richtig gemacht wird. Und bei uns sind diese Tests auch wirklich Schritt für Schritt, die wir haben, erklärt. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Aber wenn man diese Tests dann mal bei Patienten macht, die ziehen so schnell ihre Nase weg, dass ich mir schlecht vorstellen kann, dass man wirklich diese, weiß ich nicht, wie viele Zentimeter es sind, sich das selber in die Nase reinschiebt, ohne zu sagen, oh, das ist aber unangenehm, ich lasse es mal lieber, weil, wie gesagt, die Leute ziehen so schnell die Nase weg und man merkt einfach und sagt ihnen auch, halten Sie bitte still, wir müssen das machen, das ist wichtig und die verstehen das einfach nicht und ich denke, es gibt nicht nur in Seniorenzentren oder im Krankenhaus Leute, die so denken, ach, machen wir mal ganz schnell, brauche ich nicht richtig machen, ich bin eh negativ. So, dann braucht man sich auch nicht darauf verlassen, was die Tests sagen. Und das macht an sich dann gar keinen Sinn, sich zu testen.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Meinung. Kann man so wahrscheinlich auch unterstreichen. Aber um mal langsam zum Schluss zu kommen, was würdet ihr euch beiden denn für die Zukunft des Pflegeberufes wünschen? Vivian, was würdest du dir denn wünschen?
Mehr Anerkennung für die Arbeit, die geleistet wird, egal, nicht nur auf Pflegeberufe bezogen, sondern allgemein für den sozialen Bereich einfach, also für die Berufe, die mit Menschen arbeiten und mehr Gehalt, ne? Nein, ich bin schon ganz zufrieden.
Mehr Geld geht immer, ne?
Genau. Aber das Ziel, was ich eigentlich für das Jahr habe, ist Maske ab. Egal ob im Beruf oder draußen, ich kann es nicht mehr hören, nicht mehr tragen. Ja, es nervt.
Hoffen wir, dass das tatsächlich dieses Jahr noch realisierbar ist. Yannick, deine Worte dazu.
Ich finde auch in Bezug auf Anerkennung und Aufklärung, Anerkennung jetzt eigentlich gar nicht mal in Form von Plakaten, danke, dass ihr für uns da seid oder so ein Schrott, aber mehr in diesem Bezug auf Aufklärung, was wir eigentlich wirklich machen in unserem Beruf und was es ist. Und nicht nur dieses oberflächliche Denken.
Genau.
Maske ab wäre natürlich optimal, aber ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft passieren wird. Zumindest keine FFP2-Maske. Also die kann gerne weg. Die anderen OP-Masken nehme ich gerne, weil die ziehen nicht so an den Ohren.
Ich auch. Die sind super. Da kriegt man besser Luft, alles.
Ja. Das stimmt, da kann ich mich auch nur anschließen. Vivian, wenn jemand aus deinem Umfeld auf dich zukommt und sagt, hey, ich überlege, in den Pflegeberuf einzusteigen, was würdest du dieser Person in einem Satz sagen?
Mach es.
Okay, das war kurz und knapp, aber überzeugend. Yannick, für dich die gleiche Frage.
Überleg's dir gut.
Okay, sehr kritisch, aber mit Sicherheit auch mit dem Hintergrund, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben, auch sehr berechtigt. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, lieber Yannick, liebe Vivian. Danke auch für den Einblick in eure Berufswelt. Ich wünsche euch beiden viel Kraft. Yannick, für dich, für dein Examen, alles Gute und viel Glück. Vivian, für dich in deiner weiteren Laufbahn auch vor allem alles toi, toi, toi und alles Gute. Und ich freue mich, wenn man sich nochmal hört.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, auch von mir den größten Respekt, dass ihr diesen Beruf ausübt. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich in Zukunft mehrere Menschen dafür einsetzen oder auch sich entscheiden, diese Ausbildung zu machen. In diesem Sinne, bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.